Wir feiern hier heute den Sieg von Jesus am Kreuz. Dabei, ein bisschen schräg ist das doch, ne? Denn die Kreuzigung von Jesus, das war die totale Niederlage. Die Römer hatten sich das so ausgedacht. Wenn man jemanden nicht nur umbringen wollte, sondern ihn richtig fertig machen, lächerlich zum Dreck machen wollte, dann wurde er gekreuzigt. Es war im Römischen Reich nicht erlaubt, römische Bürger zu kreuzigen, auch wenn sie zum Tode verurteilt waren. Hatte man andere Methoden, komm ab oder so. Die Römer haben im Laufe ihrer Herrschaft Tausende gekreuzigt und es war immer dahinter die Absicht, okay, den bringen wir um, aber den erniedrigen wir, den machen wir zum Dreck in seinen eigenen Augen. Hallo? Moin? Da? Wie geht's? Ja? Ja, es gibt ja viele Wege, spazieren zu gehen für so Prinzen. Okay, gut. Ihr habt da hinten nicht verstanden, erkläre ich auch nicht. Wo war ich? In meinem Alter muss immer in der ersten Reihe jemand aufpassen, was mein letzter Satz war, damit man auch weitermachen kann. Also, ich schilderte gerade den Einfallsreichtum der Römer, wie die Leute gemein umgebracht haben. Und das war schon schrecklich. Oft hingen diese Menschen tagelang an den Kreuzen und das war so eine Mischung aus Verbluten und Ersticken. Und wenn man es dann leid war mit ihnen, dann brach man ihnen die Beine, damit sie sich am Kreuzstamm nicht mehr hochstemmen konnten. Und dann sackten sie zusammen und erstickten. Es war furchtbar. Und das machten sie mit Jesus. Und bewusst, das wollten sie. Sie wollten zeigen, du bist nichts. Du hast keine Macht und vor allen Dingen, du hast kein Recht. Die Gegner von Jesus hatten eine einzige Absicht damit, zu widerlegen, dass sein Anspruch wahr ist. Er hatte behauptet, dass in ihm der Schöpfer der Welt da ist, erkennbar, wirksam. Es ist in seinem Wort, der Schöpfer spricht. Und das sah ja auch so aus. Er sprach und Menschen wurden geheilt. Das macht ein Aufsehen sondergleichen. Da sagt nicht nur einer eine Meinung. Er schafft, er sagt und es schafft. Das ist Gottes Kraft. Er spricht und es geschieht. Deshalb waren die Auseinandersetzungen schwierig. Aber die Kreuzigung war der Versuch, diesem Jesus beweisen wir, dass er nicht recht hat. Und wenn man einen fertig machen will, das ist eine uralte, menschliche, schreckliche menschliche Art und Weise, die sich bis heute durchgehalten hat, dann macht man ihn lächerlich. Das ist das Schlimmste, ihn lächerlich machen. Ist auch heute ein probates Mittel. Alles, was du verachten willst, was du wirkungslos machen willst, das wird lächerlich gemacht. Kakao gezogen, irgendwelche trüben Witze. Leben ganze Fernsehprogramme von. Ist aber nicht keine neue Erfindung, war damals genauso. Deshalb kamen die auf die idiotische Idee, eine Dornenkrone zu machen. Die quälte, aber vor allen Dingen ging es ihnen darum, ihn zur Witzfigur zu machen. Soldaten knieten vor ihm nieder und sagten, du bist der König. Und einfach so, wie sagt man hier, Karneval, sagt man am besten, Fasching oder so ein Spottkönig. Lächerlich machen. Nun, das verstehen wir, du weißt das auch. Das ist das, was wir Menschen am meisten fürchten. Deshalb ist das die härteste Waffe, die Menschen gegeneinander einsetzen, dass man Menschen lächerlich macht. Ist auch für Christen nicht appetitlich, wenn man das erfährt. Also richtig bekämpft zu werden, das kann man auch ertragen, weil da spürst du, ich werde ernst genommen. Aber wenn sie dich lächerlich machen und zur Witzfigur degradieren, dann das tut weh. Das tut weh. Und die Gegner von Jesus warteten während der Hinrichtung darauf, dass wirklich das zum Schluss kam, dass deutlich wurde, sein Anspruch ist widerlegt. Da standen ja gebildete Leute. Die Führungsschicht des jüdischen Volkes war da, die hatten Doktortitel. Die waren sonst sehr gepflegt in Umgangsformen. Und es wird berichtet, sie machten Witze. Sie sagten, hör mal, du hast doch anderen geholfen. Steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Und als er schrie und dachte, der hat Durst, muss man einen Schwamm raufreichen. Er sagte, warte mal, vielleicht kommt der Prophet und hilft ihm. Es ist, sie lachten. So, das war das eine. Sie warteten darauf, dass er widerlegt wird. Und diese Niederlage war komplett, als Jesus starb. Da hatten die ihre Ruhe. Und die Freunde, die Schüler von Jesus, seine Nachfolger, die warteten ja bis zum letzten Augenblick. Die dachten ja von vornherein, dachten ja immer schon, das ist falsch. Wenn der nicht dafür sorgt, dass er sich durchsetzt, dann verliert er seine Autorität. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Das hatten sie ihm abgeraten. Bis zuletzt hatten sie ihm abgeraten. Aber dann sahen sie, dass er in sein Verderben lief. Und dann waren sie alle weg. Und aus der Distanz warteten sie darauf, dass er vielleicht doch in letzter Minute noch beweisen würde, dass er die Macht hat. Aber er schrie und starb. Und dann liefen die Jünger weg und versteckten sich irgendwo in Hinterzimmern in der Altstadt von Jerusalem. Wie heute, heutige Altstadt von Jerusalem ist eine verwinkelte. Wenn du da irgendwo so im Hinterhof irgendwo, da bist du gut versteckt. Das war in der damaligen Altstadt auch so. Sie versteckten sich, weil sie wussten, wir sind die Nächsten. Wir sind die Nächsten. Total enttäuscht. Alles durchkreuzt, im wörtlichen Sinne. Alles durchkreuzt. 3 Jahre lang waren sie mit ihm gegangen. Sie hatten wirklich darauf gesetzt. Sie hatten gehofft. Sie hatten Erfahrung ja gemacht. Sie hatten ja tagelang Erfahrung gemacht. Er hält nicht nur, was er sagt, sondern er schafft auch mit seinem Wort, was er sagt. In ihm ist Gott gegenwärtig, der Messias Israels. Und jetzt alles durchkreuzt. Und ihr wisst, wie es ist. Wenn man besonders große, hohe Hoffnungen hat und dann abstürzt, ist es ganz fürchterlich. So wie die Kreuzigung ist die totale Niederlage von Jesus. Wie kommen wir dazu, heute hier zu sitzen und zu stehen und diese Kreuzigung als den Sieg von Jesus zu feiern? Unsere Kritiker sagen, naja, den Trick, na, das habt ihr den Leuten von damals zu verdanken. Die haben das natürlich, diese Katastrophe, nicht ausgehalten und haben dann gedacht, wie kriegen wir die Kurve, was machen wir jetzt aus dem Elend? Und dann kamen so Leute wie der Paulus und so und die haben dann diese ganzen schrecklichen Niederlagengeschichte, irgendwas Krauses sich zusammengereimt. Mit stellvertretendem Sühnetod und so weiter und so weiter. Und jetzt glaubt ihr das auch noch. Wie war das denn? Wir lesen ja in der Bibel die Berichte und die sind auf eine schockierende Weise nüchtern und ehrlich. Also wenn ihr im Lukas 24 zum Beispiel das mal nachliest, wie das 1,5 Tage später war, also am 3. Tag, müsst ihr wissen, die Juden zählten den angebrochenen Tag als ganzen Tag und den an Gefangenen, Dritten auch als Ganzen, das waren 3 Tage, wir würden sagen, das war übermorgen. Also am zweiten Tag nach der Auferstehung, morgens, was war die Situation? Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 24, ich bitte euch, das nachzuprüfen und mit eigenen Augen noch einmal zu lesen. Und da lesen wir folgenden Bericht. 2 aus dem Schülerkreis hauen ab von Jerusalem, weil sie nicht mehr diesen Hexenkessel aushalten. Dann heißt es hier, und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Ja, das ist eine Reaktion. Die 2 Kerle sagten sich, in diesem Hexenkessel hier wirst du ja verrückt, da drehst du durch. Wir müssen weg an die frische Luft, das ist schon mal gut. Frische Luft ist immer gut. Außerdem Bewegung tut auch gut, Joggen gehen macht auch schon mal ein bisschen klar. Ne? Die gingen wandern, walken. Ja? Und dann vorbildlich für alle Männer, sie redeten unterwegs über das, was sie erlebt hatten. Warum lacht ihr? Es lachen natürlich typisch wieder nur Frauen. Lachen nur Frauen, weil Frauen reden immer, Männer reden nie. Die knurren so in sich, verkriechen sich in ihre Höhle, knurren so in sich rein und können also, ja. Also hier waren 2 moderne Männer, die hatten wahrscheinlich einen Psychokurs gemacht und die sagten, die Situation ist elend, ändern kannst du sowieso nichts, reden wir darüber wenigstens. Wenigstens sich Luft machen durch Reden. Nicht ungescheit und das an der frischen Luft und das mit Bewegung sind schon 3 gute, moderne Elemente. Nun gut, also ändern tut nichts, aber ist ja auch schon mal schön. Wie geht's weiter? Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Sah Jesus anders aus? Was war mit deren Optik? Wir wissen es nicht. Da war der Unbekannte plötzlich dabei, sie redeten, waren total vertieft in ihr Gespräch, in die Aufarbeitung, nicht? Und der läuft einfach mit und hört zu. Sie wissen nicht, wer es ist. Ich finde es eine tolle Situation und hoffe und bete immer, dass die passiert. Bei all den Zweifelnden, die Jesus für tot halten, für die ein Riesenproblem ist und wo die Fragen viel größer sind als jeder Ansatz von Antworten, für die habe ich da so Hoffnung. Dass während sie das noch gar nicht ahnen, Jesus als der Unbekannte schon mitläuft und zuhört. Toll. Das ist die Verheißung für die elendesten Situationen in unserem Leben. Und was macht Jesus? Er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Da wird plötzlich körperlich spürbar, was Enttäuschung, Zusammenbruch von Hoffnungen, was das bewirkt. Die Traurigkeit geht wie Blei in ihre Knochen, bremst auch ihre Walking-Tour. Sie bleiben traurig stehen. Es gibt eine Traurigkeit im Leben, die hindert jede Vorwärtsbewegung. Selbst das Spazierengehen geht nicht mehr. Das ist schon Hammer. Wie ehrlich die Bibel, wie tief sie das schildert, was in diesen beiden Männern vorgeht. Jesus ist ein Schlitzohr. Also, Entschuldigung, theologisch ist das nicht ganz korrekt. Aber wenn man das hier liest, was er macht, dann denke ich, das ist doch richtig mit Humor. Also, da blieben sie traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem? Also jeder Tourist weiß doch hier, was passiert ist. Der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen, der Unbekannte, nicht Erkannte, sprach zu ihnen, was denn? Das ist Jesus Humor. Ha? Wenn einer wusste, was passiert ist letzte Woche, du, letzten Tagen, dann war er's. Keiner war so dabei wie er. Keiner. Er fragt ganz schelmisch, was denn? Warum stellt er sich dumm? Stellen wir uns mal dumm. Warum stellt er sich dumm? Weil er den Freunden helfen will, die ganze Suppe rauszukotzen. Nun kommt mal wirklich raus. Was denn? Und dann kommt's. Sie schreiben, was sie erfahren haben. Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zu Todesstrafen überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das war die steile Hoffnung. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Da ist das ganze Elend drin. Wir hofften, er würde Israel erlösen. Er war mächtig in Tat. Und das ist alles brutal durchkreuzt. Und achtet drauf, das ist ja am Ostervormittag die Geschichte. Morgens waren ja die Frauen gekommen. Haben gesagt, das Grab ist leer und Engel. Und die sagen, Jesus lebt. Und dann waren Petrus und Johannes ja hingerannt und haben es genauso gefunden und waren gekommen. Das hatte die beiden aber nicht überzeugt, dass sie gesagt haben, es ist Hoffnung, da tut sich was, wir können glauben. Da hat er gesagt, also jetzt gehen wir erst. Erst drehen die Frauen durch, dann fangen die ersten Männer an durchzudrehen, jetzt müssen wir frische Luft haben, sonst ist hier schlimm. Das ist brutal, diese Geschichte ist sowas wie brutal, realistisch, dass man richtig erschrickt, wenn man die liest. So, und was macht Jesus jetzt? Na, Jesus ist ja die Liebe Gottes in Person. Und der ist ja toll. Und der wird jetzt sagen, ach, ihr Armen, hat einen Seelsorgekurs gemacht, wie wir das alle gelernt haben als Theologen, nicht? Und das Erste, was er machen muss, spiegeln. Du musst jetzt spiegeln. Du musst jetzt nicht einen Rat geben, du musst jetzt sagen, ach, du hast aber, bist aber so enttäuscht. Und das tut so weh, nicht? Ja, tut so weh. Und dann noch ein bisschen und noch ein bisschen und richtig rumrühren und empathisch sein. Aber Jesus, was hat er schon gelernt? Theologie hat er nicht studiert, Schreiner hat er gelernt. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und entsprechend ist hier die Behandlung. Kann man ja nicht anders sagen. Und Jesus sprach zu ihr, ihr Blödköpfe und Betonköpfe. Also das habe ich jetzt mal, das steht bei Luther, steht hier, o ihr Toren. Das heißt ja nicht das Tor, sondern die Toren, das ist ihr Dummköpfe. Und träge Herzen, das ist Kardiosklerose, heißt das im Griechischen. Das ist die Verhärtung des Herzens, das ist auch nicht die Pumpe mit gemeint, sondern das Organ, das, wo man denkt und empfindet und entscheidet. Das Herz, wenn das verhärtet, sagt, ihr seid mit, als Person überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Also auf Deutsch heißt das Dummköpfe und Betonköpfe. Da bewegt sich nichts. Ich weiß nicht, ob allen schon aufgefallen ist, wie unhöflich Jesus sein kann. Lehrer sagen, holt die Kinder rein, ist aber nicht Vorbild, so redet man nicht, das tut man nicht, das macht man nicht. Aber Jesus tut das. Er sprach, ihr Dummköpfe und Betonköpfe, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. musste nicht Christus, der Messias, Christus ist ja die griechisch-lateinische Übersetzung von Messias, der gesalbte König Gottes, musste nicht der Messias dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das heißt, Mose und die Propheten, die jüdische Redeweise, das ganze Alte Testament. Und er fängt vorne bei der Schöpfung an. Bibelstunde unterwegs bei frischer Luft. Er fängt vorne bei der Schöpfung an. Sagt, war das nicht immer schon? Also ich stelle dir vor, wir hätten eine Datei von dieser Rede. Wir brauchten alle nicht mehr predigen. Wir würden dauernd nur noch diese Auslegung des Alten Testamentes durch den auferstandenen Jesus abspielen und hören, um zu begreifen, warum er am Kreuz der Sieger ist. Wie muss man sich das vorstellen? Nun haben wir diese Datei nicht. Das ist so knapp zusammengefasst. Er fing bei Mose und den Propheten an, ging durch die ganze Schrift. Und was erklärt er? Der Messias musste leiden und so zur Herrlichkeit gehen. Das heißt, wie kann man das in der ganzen... Gut, da gibt es einige Verheißungen und Ankündigungen, prophetische Worte. Nein, das tat er nicht. Er hat ja die ganze Schrift ist er durchgegangen. Das heißt, er zeigte, die Art und Weise, wie Gott handelt mit der Welt, war immer so. Er redete und handelte aus Liebe. Weil er die Welt liebt, weil er die Menschen liebt. Die Antwort war, die Menschen wussten es besser. Sie haben in den Rücken gekehrt. Er hat sie zu Geschäftsführern berufen, zum Bauen und Bewahren, zu Ebenbildern berufen. Eben zur Offenbarung der Ebenbildlichkeit des Menschen. Das kannst du ja nicht aus der Biologie ablesen. Auch nicht aus den Humanwissenschaften. Das ist Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich und zeigt, du bist Ebenbild Gottes. Du bist ein Gegenüber. Du bist das Einzige, der Mensch ist das Einzige unter den Geschöpfen, zu dem Gott du sagt und der zu Gott du sagen darf. Beten. Und dem vertrauen darf und horchen darf und gehorchen darf. Und macht ihn zum Geschäftsführer, das große Unternehmen seines Lebens und der ganzen Welt. Und macht euch die Erde untertan, heißt bauen und bewahren. Heißt es in Kapitel 2. Und segnet sie, gibt ihnen die Kraft und sagt, Ebenbild sein heißt Mann und Frau, männlich und weiblich. Das kann man ja auch nicht, wie man heute lernen kann. Wenn du bei Facebook gehst, musst du entscheiden, 65 Möglichkeiten anzukreuzen. Bist du Männlein oder Weiblein oder bist du trans oder bist du morgens anders als abends? Ich weiß nicht, wer von euch bei Facebook ist. Ob ihr schon durch seid mit der Liste, wenn ihr auf Englisch Facebook macht, hast du sogar 75 Mal Möglichkeiten anzukreuzen. Das verstehe ich nur überhaupt nicht, warum die Engländer noch weniger wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Aber scheint so zu sein. Auf Deutsch reichen 65 Möglichkeiten heute. Sagen alles ist die Vielfalt, ist toll, da kann jeder wählen jetzt. Und wenn du in den Spiegel guckst und so, ich sage morgen, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und ja, und die Bibel sagt, ja gut, dass, wenn du die Welt betrachtest und ohne Gott betrachtest, da kannst du rumrätseln und da wirst du nicht schlau aus dir selber und du wirst auch nicht schlau aus den anderen. Ist kein Wunder, dass das Durcheinander ist da. Es ist von Gott geoffenbart, Gott zieht den Schleier weg und er redet und handelt und sagt, du bist ein Ebenbild Gottes und diese Ebenbildlichkeit und du bist der Geschäftsführer über Gottes Eigentum in dieser Welt und diese Ebenbildlichkeit ist du, als Mann und Frau in dieser Polarität und in dieser Gemeinschaft. Aber wir wissen uns alles besser. Der Laden gehört uns, sagen wir. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir machen die Erde kaputt. Wir ruinieren das alles. Und meinen natürlich nur, weil wir glücklich werden wollen. Haben wollen. Die gesunde Raffia ist unterwegs. Aber wir wissen es besser. Wir zerstören unsere Ehen, wir leben, huren uns durch die Betten und sagen, das wäre das Glück. Zum Schluss haben wir die Scherben unseres Lebens und ruinieren andere Leute Leben. Wir wissen es immer besser. Und Gott läuft uns nach, er gibt uns nicht auf. Er schließt Bunde mit uns zur Bewahrung, mit Noah, zur Rettung, mit Abraham. Er fängt an, die ganze Geschichte, Rettungsgeschichte, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, in Mose, nächsten Bund, und in David und in Messias Jesus öffnet er den Abrahamsbund über Israel hinaus für alle Menschen, auch für Sachsen und für Hessen und wer weiß was für ein Volk. Wir dürfen alle dazukommen, durch den Messias Jesus. So, und Jesus erzählt, er sagt, das war die Politik Gottes. Gott redet und handelt in Liebe. Der Mensch haut dagegen, er weiß es besser, er kehrt ihm den Rücken, er vergisst Gott. Er meint es besser zu machen, er macht die Welt zur Hölle. Gott läuft hinterher, bis dahin, dass er selbst in Jesus kommt. Und er sagt, er musste, das gibt eine Notwendigkeit, ein Muss der Logik der Liebe Gottes, dass Gott Mensch wird und nicht auf dem ganzen Theater rumturnt obendrauf oder im Jenseits darüber schwebt, sondern unter die Lasten geht, richtig in Dreck und Blut und sich alles aufpackt, was da drauf ist und es wegträgt. Das erklärt Jesus anhand des Alten Testamentes diesen beiden total frustrierten Jüngern. Erstens lernt man daraus, wer das Alte Testament nicht liest, versteht nicht, wer Jesus ist. Das sage ich mit Schmerzen, weil ich beobachte, dass ganz viele Christen das Alte Testament nicht lesen und deshalb nicht wissen, wer Jesus ist. Denn in der Geschichte Gottes, von der Schöpfung an, bahnt sich an sozusagen Modell für Modell, Schritt für Schritt im Handeln Gottes, was im Kreuz sich vollendet, als er ruft, es ist vollbracht. Wer das Alte Testament nicht liest, die Heiligkeit, die brennende Liebe Gottes für die Weggelaufenen und die glühende Heiligkeit Gottes in seinem Gericht, der wird nie verstehen, was am Kreuz passiert. Deshalb hat Jesus zwischen Jerusalem halb und Emmaus an der frischen Luft zwei Jüngern das Alte Testament erklärt. Das ist das eine. Und das andere ist, jetzt kann man versuchen zu verstehen, warum ist das der Sieg? Das am Kreuz ist die totale Niederlage, sagen wir, nach aller menschlichen Raison, nach aller menschlichen Vernunft. Die totale Niederlage. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann anderen nicht helfen. Tod ist tot, da helfen keine Pillen. Der Tod ist, wer tot ist, ist widerlegt. Nein, sagt Jesus, das ist das Kreuz. Die Kreuzigung ist die stärkste Kraftakt und Machttat Gottes. Wenn du irgendwo studieren willst, was Allmacht Gottes ist, dann schau aufs Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, die Lasten, die Sünden der Welt zu tragen. Das ist Allmacht Gottes. So sehr. Und das bestätigt er, indem er Jesus auferweckt. Und in der Auferweckung bestätigt Gott, dass jedes Wort, das dieser Jesus gesagt hat, die göttliche Wahrheit ist und gilt in Ewigkeit. Und dass jede Tat, die er getan hat, Schöpfungs- und Rettungstat des Schöpfers, des lebendigen Gottes war. Und erst recht ist sein Leiden und Sterben der Kraftakt der Liebe Gottes ist, der sich unser Leben anzieht und es bis zum bitteren Ende lebt und in seinem Grab begräbt. Und Gott bestätigt ihn in der Auferweckung. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also, das, was die totale Niederlage ist, menschlich gesehen, völlig logisch, ist der stärkste Beweis der allmächtigen Liebe Gottes. Gerhard Tersegen vor mehr als 300 Jahren hat das in dem Lied zusammengefasst. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. In Jesus am Kreuz Da kannst du die Liebe Gottes buchstabieren. Nun gibt es zwei große Nöte damit. Und die möchte ich euch erklären. Damit wir ergreifen können für uns persönlich, was dieser Sieg ist. Dass jeder, der hier ist heute, aus dieser Versammlung rausgehen kann und sagen, ja, das ergreife ich für mich. Das heißt nicht nur, ich begreife es irgendwie besser in meinem Kopf, sondern ich ergreife es für mein Leben. Das Erste ist, als junger Pastor auf IK in Jerusalem traf ich bei einem Seminar, Sommerferien über Islamkunde, den iranischen Bischof Hassan Dekani Tafti. Und der war früher Moslem. Wo dann kehrte sich zu Jesus, war dann Lehrer, wurde dann anglikanischer Pfarrer, episkopale Kirche, in Isfahan, dieser berühmten Stadt, und war dann Bischof. Und als ich ihn traf in St. George's, der anglikanischen Kathedrale in der Altstadt von Jerusalem, oder bei der Altstadt von Jerusalem, da redete er darum, wie er als Moslem zum Glauben an Jesus kam, was seine größten Hindernisse waren. Und er erklärte uns noch einmal, was jeder, der sich damit mit Islam beschäftigt, schnell begreift. Er sagte, ja, Surah, jeder Muslim glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, das steht im Koran, dass er Wunder getan hat, das steht im Koran, dass er auch beim Weltgericht eine Rolle spielen wird, irgendwie dabei sein wird, besonders die Christen verurteilen, wegen ihres falschen Lebens das Schweinefleisch gegessen haben. Aber es steht in Sura 4, das kann ich ziemlich wörtlich auswendig, da steht, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, getötet, dann lügen sie, denn sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war. Denn, steht dann da als Begründung, denn Gott ist allmächtig und weise. Man könnte sagen, ist doch komisch, nun leuchten die ausgerechnet die Kreuzigung, wenn sie Auferstehung leuchten und die Wunder, Jungfrauengeburt, was tun da viele? Selbst in der Kirche heute. Und, aber die Kreuzigung, die Tatsache der Kreuzigung, Tacitus und Sueton, heidnische Dichter, bestätigt gut, über die Bedeutung kann man streiten, aber die Tatsache, wie kann man das leugnen? Die sagen gar nicht historisch, sondern die sagen, Gott ist allmächtig und weise. Wenn er zulassen würde, dass ein Prophet, und im Islam ist Jesus der Prophet, wenn er zulassen würde, dass Gott, dass der Prophet getötet wird, dann wäre das eine Widerlegung der Allmacht und Weisheit Gottes. Das kann deshalb nicht passiert sein. Und deshalb ist die Leugnung der Kreuzigung das Herzstück des islamischen Glaubens. Das heißt, das muss man auch im Kopf haben, wenn man ins Gespräch kommt mit Muslimen. Warum sie nicht gewiss werden können der Liebe Gottes? Warum sie nicht Vater sagen können, nein, das darf nicht sein. Dass Gott so weit geht, dass er sein Leben gibt und seine Liebe beweist, so sehr hat Gott die Welt. Ja, das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Das wäre die Widerlegung der Allmacht und der Weisheit Gottes. Das geht überhaupt nicht. Das erklärte Hassan Dekani Tafti uns allen nochmal, wie er gerungen hat, sein kluger Muslim, der sich damit auseinandersetzte. Und dann sagte er, er habe lange gerungen. Aber dann sei ihm aufgegangen beim Lesen des Neuen Testamentes und der Bibel insgesamt. If love meets rebellion, the result cannot be anything but suffering. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, kann das Ergebnis nichts anderes sein als das Leiden der Liebe. Also da ist die Liebe Gottes. Sie trifft auf Rebellion des Menschen, der sagt, ich bin mein eigener Gott, ich weiß schon, wie es geht, brauch dich nicht, bin auch glücklich so. Was ist da? Jetzt muss doch der allmächtige Gott sich mit Gewalt durchsetzen gegen die Rebellion. Er entscheidet sich aber, dass Gottes Liebe. Diese Liebe wird nicht nur Wort, sie ist auch nicht nur Gefühl, sondern wer tat. Gott wird Mensch. In der Geschichte sehr oft hat er gehandelt in Liebe. In Jesus ist die Liebe Gottes Person geworden und verdichtet sich in der Kreuzigung. Er zieht sich unser Leben an. Und er wird zur Sünde gemacht in Person, sagt Paulus. Zur Lüge, zum Hass, zum Raub, zum Mord in Person. Das ist Jesus, da hängt er am Kreuz. Und so behandelt ihn Gott in seiner Heiligkeit und richtet ihn. Und er trägt es alles, er trägt es. Liebe stößt auf Rebellion. Und das Ergebnis kann nichts anderes sein als das Leiden der Liebe. Das ist die Logik, das ist das Muss, von dem der Auferstandene redet. Musste nicht der Christus leiden? Es gibt eine tiefe Logik, deshalb redet Paulus davon. Ja, euch scheint das dummes Zeug zu sein, aber es ist Weisheit Gottes. Es ist Weisheit und Kraft Gottes. Es ist nicht irgendein Blödsinn. Gott erlöst die Welt nicht dadurch, dass er sagt, könntest du ja einen Knopf an die Backe hängen und ein Klavier dranhängen, dann bist du erlöst. Oder irgendwas anderes Willkürliches, sondern es gibt eine innere Notwendigkeit, dass der allmächtige Gott, der die Liebe ist, in Jesus, dem Messias, ins Leiden geht. Das muss dieser rettenden Liebe. Das ist unsere Rettung. Ich sehe bis heute Hassan Dekani Tafti. Er hat einen hohen Preis gezahlt. Sein Sohn, ein brillanter Fotograf, wurde in der Khomeini-Revolution in Teheran ermordet und auf Hassan Dekani Tafti und seine Frau wurden Attentate gemacht. Er wurde aus dem Land vertrieben. Er ist dann im Exil in Oxford vor einigen Jahren gestorben. Ein großer Mann. Ein kleines Büchlein hat er geschrieben, Bild meiner Welt, Design of my World, in dem er diese Geschichte, wie er zum Gekreuzigten als seinem Retter kam, beschildert. Es ist eine. Das andere ist, dass heute viele sagen, aber das kann doch nicht wahr sein, dass Gott ein Gott ist, der sowas braucht, um uns zu vergeben. Ich meine, könnte Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit nicht einfach sagen, ich liebe euch und deshalb Schluss, Feierabend, vergebe ich euch eben den Mist, den er gebaut hat. Muss er Mensch werden und muss Jesus, die Inkarnation Gottes, auf diese bestialische Art und Weise sterben? Muss dieses Blut fließen, damit Gott vergeben kann? Das sagen uns viele Kritiker heute. Was habt ihr für einen krausen Glauben? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Gott? Was wollt ihr uns weismachen? Es geht wie die Pest im Augenblick rum. Auch innerhalb unserer Kirchen. Ich sollte sagen, wie müssen wir ewig dieses mit dem Blut machen? Beim Abendmahl. Und so? Geht es nicht anders? Kann man nicht was anderes machen? Wir feiern das Leben. Sehr beliebt heute, sehr beliebt heute. Vielleicht kennst du das, vielleicht in deinem Herzen auch und sagst, ja, mit der Liebe Gottes ist es toll, aber ewig da mit dem Blut und ewig mit dem Kreuz, muss das wirklich sein? Können wir es nicht auslassen und einfach so feiern, dass Gott so lieb ist? Seht, warum ist das so schwer zu verstehen? Dafür gibt es einen guten Grund, dass das so schwer zu verstehen ist. Wir Menschen können nämlich nur das verstehen, was wir auch sonst irgendwo sehen, erleben oder schon mal gehört haben. Also was wiederholbar ist. Und wenn wir es nicht erlebt haben, dass wenigstens andere sagen, ja, das haben wir erlebt. Oder dass man am besten in einem Labor, einem Wissenschaftler, das auch mal wiederholen kann. Dann sagt, aha, gut, ich habe das zwar selber noch nicht erlebt, aber das geht. Das gibt es. Das nennen die Gelehrten, Philosophen, das Prinzip der Analogie. Also es ist wiederholbar. Es kommt auch sonst vor. Und was auch sonst vorkommt, ist, da haben wir Vergleiche dafür, und das können wir dann verstehen. Aber wenn es überhaupt gar keine Parallele gibt, wenn das nie irgendwo vorgekommen ist, ja, sagen wir, wer soll das denn verstehen? Das kann doch nicht wahr sein. Das willst du mir doch nicht zumuten. Und das ist so. Denn das, was am Kreuz passiert, da gibt es keine Parallele. Und auch was in der Auferweckung passiert. Die Auferweckung des Lazarus ist da keine Parallele dazu. Der ist ja nachher wieder gestorben. Der hat ja nur Urlaub vom Tod gehabt. Das war ein Hinweis, ein Wegweiser. Aber es war nicht eine Parallele. Die Parallele zur Auferweckung von Jesus passiert, wenn er wiederkommt und am Ende der Zeit die Toten aus den Gräbern ruft. Dann passiert der zweite Akt. Der erste Akt ist am Ostermorgen passiert. Hast du das schon mal erlebt? Nee, kannst du auch gar nicht. Steht dir noch bevor. Aber das ist schon passiert. Ja, und das Kreuz, dass da einer stirbt vor 2000 Jahren und dass das etwas mit meinem Leben, mit dem, was ich getan habe, zu tun hat, das gibt es doch nicht. Es kann doch keiner mir meine Vergangenheit abnehmen. Wie soll das gehen? Ja, wir können psychisch trösten und so. Irgendwie nimm es nicht so krumm. Alle sind Halunken und du bist nicht der Schlimmste von ihnen. Also nimm es nicht so krumm, lass dich trösten. Schuldgefühle wegradieren. Ja, das kriegen wir doch psychologisch noch hin. Im Zweifelsfall mit einem Kisten Bier. Wo liegt das Problem? Warum können wir es nicht verstehen? Warum sperren sich so viele Menschen? Und ich erkläre das nicht nur jetzt, um dir vielleicht den Stopp wegzunehmen, die Blockierung, sondern vielleicht auch, dass du mehr Verständnis hast für die vielen Tausende und Millionen in unserem Land, die das überhaupt nicht, die sich sträuben und sagen, ich will das nicht, die das überhaupt nicht toll finden, was wir heute den ganzen Tag machen. Wie kann man denen helfen? Sieh mal, ich sage, meine Brücke ist die. Wir kennen es eigentlich, das, was Stellvertretung ist. Wir kennen es eigentlich. Wir sehen uns danach. Eltern lieben ihre Kinder. Wir haben erlebt, wie ein Mädchen, 6 Jahre, am Blutkrebs stirbt in den Armen seiner Mutter. Über wenige Wochen, in einem Jahr. Eine entsetzliche Zeit. Und diese Mutter starb fast mit diesem Leid. Es war so schwer. In einer solchen Situation, wenn du dein eigenes Kind so leiden und sterben willst, dann hast du als Vater, als Mutter nur einen einzigen Wunsch, eine Sehnsucht. Wenn ich mit dir tauschen könnte. Wenn ich deine tödliche Krankheit nehmen könnte und dir dafür mein Leben, meine Gesundheit geben könnte. Sofort würde ich es tun. Ja, dazu wären wir in der Lage und wir wünschen uns, wir könnten es. Das Schreckliche ist, dass wir es nicht können. Dass wir einander dieses Leiden, dieses letzte Leiden, nicht abnehmen können. Jeder stirbt seinen Tod selbst. Und seht, der Einzige, der nicht in dieser furchtbaren Ohnmachtsbegrenzung ist, ist der Schöpfer der Welt. Der ist nicht an Raum und Zeit gebunden und der wird Mensch und nur der kann es im wirklichen Sinne tun, was wir identifizieren nennen, derselbe werden. Wir sagen das auch, identifizierst dich mit jemandem, also versuchst dich reinzudenken, reinzufühlen, das ist schon gut. Aber in Wirklichkeit geht es nicht, keiner kann dem anderen sein Leben abnehmen. Nicht die Vergangenheit, nicht die Schmerzen. Wir können versuchen, auf verschiedene Weise zu hindern, aber keiner kann dem anderen sein Leben. Du kannst mir meine Vergangenheit nicht abnehmen, ich dir deine nicht. Das kann nur Gott. Und deshalb ist es für unsere begrenzten Hirne, die daran gewöhnt sind, nur für das für richtig zu halten, was wir auch sonst kennen. Ne? Ziemlich praktisch. Was auch sonst schon mal vorbeimarschiert ist. Oder wie wiederholbar ist, was wir machen können. Also wer erschrickt darüber, dass das so einzigartig ist und so, der hat schon mal was begriffen. Wer meint, das wäre kein Problem mit dem Kreuz, der hat wahrscheinlich überhaupt nichts begriffen. Aber du sollst wissen, er in seiner Liebe ist unbegrenzt. Und er ist der Einzige, der kann sich mein Leben anziehen. Und er tut es. Der von keiner Sünde wusste, so heißt es 2. Korinther 5, 21, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Stell dir mal vor, Jesus zur Lüge, zum Hass, zur Abtreibung, zum Mord, zur rücksichtslosen Habgier gemacht, in Person. Und unterscheidet nicht mehr zwischen dem geliebten Sohn und diesem Dreck. Behandelt ihn so. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er geht in die Hölle. Der Gottverlassenheit, damit keiner von uns mehr dahin gehen muss. Nur er kann es tun. Und nur er kann es tun. Deshalb gibt es keinen anderen Weg, als dieses Evangelium, diese Siegesnachricht, diese Rettungsnachricht zu sagen, weil keiner selbst drauf kommen kann. Das ist nichts, auf das man selber kommen kann. Das kann keiner selber erfinden. Das muss er uns sagen, das müssen wir einander in seinem Auftrag weitersagen. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis und das Wunder des Kreuzes. Deshalb feiern wir diesen Sieg auf Golgatha. Was tun wir jetzt? Weißt du, da hängt Gott in Jesus und breitet die Arme aus. Und das heißt doch, komm in meine Arme. Kennt ihr doch? Es ist das schönste Spiel, das Väter mit ihren Kindern spielen. Wer kommt in meine Arme? Und wenn sie dann angelaufen kommt, dann schlingst du die Arme drum und dann schleuderst du sie rum. Sie sind geborgen und sicher da drin. Und die springen dir von der Mauer oben und glauben dir, dass du nicht zusammenklappst, wenn sie da wie die Bombe runterdonnern. Das ist Vertrauen. Wer kommt in meine Arme? Nun, Väter trauen sich manches zu. Wenn sie älter werden, werden sie wackelig. Gott hält das aus. Gott hält das aus. Und deshalb feiern wir diesen Sieg. Wir haben ein Kreuz dort hinten stehen. Das ist jetzt beleuchtet. Und wir haben ausgemacht, dass am Schluss dieses Abends, in diesem Teil jedenfalls, da kannst du das ausdrücken. Durch die Schritte, du gehst zu diesem Kreuz, wenn du sagen willst, Jesus, ich will zu deinem Kreuz kommen. In deine Arme möchte ich laufen. Und ich bringe mit, was ich habe, was mein Leben zerstört und kaputt macht. Wir haben das auf so eindrückliche Weise von Anja und Axel gerade gehört. Danke, dass ihr so ehrlich darüber geredet habt. Und dass das dem einen und der anderen Mut machen kann bei uns. Dass wir hier nicht die Show abziehen voreinander. Und an diesem wunderbaren Siegestag unseres Herrn. Das tun, womit er sich am meisten sehnt. Wer kommt in meine Arme? Wer kommt in meine Arme? Da kannst du kommen, wenn du betonköpfig selbstgerecht gewesen bist, wie Paulus. Der wusste so genau, dass das mit Jesus ein Mist ist, eine Lüge und Minderwertigkeit, dass man das bekämpfen muss, bis er dem gekreuzigt und auferstanden in die Arme läuft. Und er schleudert ihn rum und macht ihn zu dem Nummer 1 Boten, dass er sagen kann, ich wollte nichts mehr wissen bei euch als Jesus, den gekreuzigt. Er ist der Sieger. Weisheit und Kraft Gottes. Möge es für die anderen dummes Zeug und ein Skandal und Ärger sein. Weisheit und Kraft Gottes. Du magst kommen als Betrüger. Was machen wir nicht alles heute, um die Lüge in unserem Leben zu vertuschen? Manche bringen die ganze Kraft ihres Lebens auf, um die Fassade schön zu machen, damit niemand merkt, was dahinter faul ist und stinkt an Lüge, Betrug, Ehebruch, Abtreibung und bitteren Nöten und Zerstörung des Lebens. Nur weil wir es besser gewusst haben. Wir wissen es immer besser als Gott. Wir glauben ihm seine Liebe und Weisheit nicht. Dann schämen wir uns und sagen, rechtfertigen den Mist unseres Lebens bis zum geht nicht mehr, weil wir Angst haben, man könnte bloßgestellt werden, man müsste sich und vor anderen eingestehen, dass er falsch gelebt hat. Ja, es ist nicht leicht. Aber Jesus am Kreuz breitet die Arme auf und sagt, wer kommt in meine Arme? Komm, du kannst das tun, indem du ans Kreuz gehst. Gleich, jetzt werden unsere Freunde hier werden ein Lied singen. Und während dieses Liedes ist die Zeit zu kommen. Und dort werden Leute aus dem Gebetsteam stehen, die tragen ein Schild und die sind bereit, mit dir zu beten. Und es tut so gut, wenn man einen Menschen als Zeugen nehmen kann und sagt, du, die werden schweigen wie ein Grab. Und dann kannst du vor einem menschlichen Zeugen ins Ohr Gottes sagen, was an Sünde in deinem Leben ist, in jeder Form, in arroganter Selbstgerechtigkeit, in Lüge, Betrug, Zerstörung menschlichen Lebens, sag sie. Bring es zum Kreuz und die Geschwister helfen dir, mit dir zu beten, damit du es bei Jesus abladen kannst. Sie dürfen dir im Namen von Jesus zusprechen, dass, weil er gestorben und auferstanden ist, dir sind deine Sünden vergeben. Dietrich Bonhoeffer hat einmal den Satz geschrieben: Der Christus im Worte des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Und am Ostersonntagabend hat Jesus als erstes seinen Jüngern die Vollmacht gegeben: Welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Das hat er am Ostersonntag den Heiligen Geist ihnen gegeben, blies sie an, schon am Ostersonntagabend. Johannes 20 nachzulesen. Das ist ein solches Vorrecht. Und du quälst dich vielleicht. Und jetzt komm und nutze das. Die Beichte, das Aussprechen der Sünde vor einem menschlichen Zeugen ins Ohr Gottes. Und wir sind unter dem Kreuz versammelt. Und der auferstandene Herr selber wendet sich zu dir, dem Heiligen Geist, und spricht durch das Wort des Bruders und der Schwester in dein Gewissen hinein: Dir sind deine Sünden vergeben. Komm, lass uns miteinander den Sieg unseres Königs feiern. Ihr könnt kommen immer noch. Lasst uns aufstehen und ihn anbeten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für deinen Sieg auf Golgatha. Und wir bitten dich, dass an diesem Abend niemand ohne die Gewissheit von hier geht, dass du der Sieger bist. Und wir flehen dich an. Mach uns zu Werkzeugen und Zeugen deiner Liebe und deines Friedens. Sieh unser Land an. Deine Liebe ist größer als alles, was wir denken können, und lass uns teilnehmen an deinem Erbarmen und an deiner Liebe, dass wir nicht schweigen und Menschen verloren gehen in Ewigkeit, weil sie dich nicht kennenlernen. Erbarme dich über uns. Du kommst in Herrlichkeit, darum bitten wir. Komme bald. Und dann segne ich euch in seinem Namen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.